Wahrheit ohne Pflicht. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich, Negoha Amidi, hab jetzt meinen eigenen Podcast. Jeden Mittwoch rede ich mit Gästinnen über Themen, die uns Girls wirklich bewegen. Von Selbstverwirklichung über Sex bis hin zu Geld und Karriere. Kurz gesagt, wir sprechen über alles, worauf wir Lust haben. Ganz ohne Filter und Tabus. Jetzt in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Ich habe mich noch nie in meinem Leben mit einer Entscheidung so schwer getan, so lange drüber nachgedacht, war so lange ich auch hin und her gerissen.
Es war ein Moment, wo ich mich einfach verraten oder verleugnet hätte, wenn ich nicht das, wenigstens das gesagt hätte. Heute fragen Sie mich, was war die schwerste Entscheidung? Und das war sie.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Podcast der Funke Hauptstadtredaktion.
Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, was die schwerste politische Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Meine schwerste Entscheidung. Jetzt auf allen Podcast-Plattformen.
Vor B2C entzieht sich nun dieser Videospiellogik, weil es im ganz normalen Leben stattfindet. Und jetzt hat man vorwiegend junge Männer, die sich hier vor laufender Kamera, und es gibt auch Regeln, die etabliert wurden, denn vor laufender Kamera müssen die vier großen Biere, also 4,5 Liter, mit mindestens einem Alkoholgehalt von 5%.
Okay.
Während der Aufnahme geöffnet und eingeschenkt werden, auch die Packung Zigaretten muss in dem Video geöffnet.
Darf man die Zigaretten gleichzeitig rauchen?
Ja, man darf sie gleichzeitig rauchen. Mhm. Man darf erbrechen.
Oh, tolle Regel.
Man darf es aber nicht herbeiführen. Also darfst es nicht so...
Nicht Finger in den Hals.
Genau, also darfst du irgendwie nicht versuchen, die Zigaretten mit dem Bier runterzuspülen oder so. Das zählt nicht.
Und ich frage für einen Freund, gibt es so eine Bestzeit?
Ja, 1,42.
1,42 für zwei Zigaretten
und vier
Bier.
Große Bier.
Familienpackung. Der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Dreimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch.
Ginge man mit offenen Augen hier durch den Kiez und generell so durch Berlin, dann ließe sich wohl in allzu kürzester Zeit ein mittelmäßig gutes Sortiment für einen herkömmlichen Einrichtungsladen zusammenfinden.
Und es steht jedes Mal das Schild zu verschenken dran, lass mich raten.
Genau. Und es geht um die Geschichte.
Solche Unart.
Ja, die ich glaube ich dir auch schon einmal erzählt habe, aber die ich hier im Podcast nochmal teilen wollte. Eine Nachbarin, die gerade bei uns um- bzw. auszieht, ist jetzt eben diesem zu verschenken Wahn zum Opfer gefallen. Also nicht die Nachbarin, sondern die Couch der Nachbarin.
Die war weg, oder was?
Ja, die war von der einen auf die anderen Minute aus dem Hausflur heraus wegorganisiert.
Das ist Berlin.
Ja, und die Vermutung liegt jetzt natürlich nahe, dass das irgendwo innerhalb des Hauses geschehen ist. Also es ist jetzt so ein bisschen wie Mord im Orient Express. Ne? Also irgendwie alle waren in ihren Wohnungen und ich war auf keinen Fall unten.
Das Schaf lügt.
Ja, auf jeden Fall spannend.
Ich hatte was Ähnliches. Deine Mutter hat offenbar im Wald ein Schild zu verschenken gesehen. Sie hat nämlich Inklusionsmaroden mitgebracht.
Aha.
Sie stand am Samstagabend nach ihrem Wahltag, stand sie hier vor der Tür und hatte Maronen, die zu zwei Dritteln noch als solche zu erkennen waren.
Maroden, also.
Maronen hatte sie aus dem Wald gerettet, die offenbar ein Pilzsammler. Das kann wiederum kein Berliner, keine Berlinerin gewesen sein. Das waren bestimmt Baden-Württemberger, die so Premium-Pilze gewohnt sind. Hey, ist der Grunewald, Leute, von Berlin. Kannst du froh sein, wenn du überhaupt irgendein Gewächs triffst. Also, sie ist wie eine Katze, sie bringt alles nach Hause, was sie findet.
Ja, herzlich willkommen bei uns zu Hause, herzlich willkommen in der Familienpackung und herzlich willkommen in unserer Montagsausgabe der aktuellen Wochenschau, wo mein Vater, Hajo Schumacher, Journalist Rummeiner und Familienoberhaupt, sich mit mir, Paul Schumacher, Gärtner, Musiker und die jugendliche Komponente hier im Podcast mit meinen zarten 30 Jahren. Ja, wo wir uns gegenseitig die wichtigsten Fakten für die nächste Woche präsentieren.
Das war das Ende vom Jingle.
Haken dran, worüber reden wir nicht? Ich rede nicht über PDD.
Ich rede nicht über Jens Spahn und eigentlich auch nicht über den amerikanischen Wahlkampf, weil mir Schlimmes schwant.
Spannend.
Okay. Ja, also, wir haben echt einen Clown gefrühstückt.
Ich weiß, sorry, die Freitagsfolge wirkt noch nach bei mir.
Ja, und dazu kommen wir jetzt.
Volkes Stimme.
Wir hatten lange nicht mehr so viel Zuspruch auf eine Freitagsfolge. Und die war eigentlich so aus, naja, nicht aus der Not, aber aus einer spontanen Idee entstanden.
Durchaus super spontan, ja.
Ich habe gesagt, lass uns doch mal was über Dad-Jokes machen, weil mir die so häufig irgendwo begegnet sind. Deine Mutter, die deine schärfste Kritikerin ist, schönen Gruß an Suse, Nummer 3 Host hier, natürlich nicht an dritter Stelle, sondern Nummer 1 Host, aber die dritte im Bunde. Puh. gerade noch die Kurve gekriegt. Deine Mutter sagte wirklich sehr anerkennend, also Paul war ja so reflektiert, dass du also den Dadwitz als so eine integrative soziale Funktion und ihn abgegrenzt hast vom Männergag und vom Herrenwitz.
War mir ein Anliegen.
Ja, nee, war toll. Also ganz herzlichen Dank an euch alle da draußen. Zweitens, in der letzten Mittwochsfolge mit Vivian Hecker, der Knigge-Trainerin, haben sich Liz Luisa, Johanna D., Saskia R. und Christine S., ich sag mal die vollen Namen einfach nicht, so aus Datenschutz, ihr hättet gerne ein Sonderheft vom Hamburger Abendblatt zum Thema Knigge, gutes Benehmen. Das könnt ihr haben. Vivian Hecker war so großzügig 10 Stücker auszuloben und ich glaube, das sind jetzt die letzten 4. Ihr müsstet uns nur eure Adressen schicken, idealerweise über Instagram Direct Messages oder an Suses Mailadresse. Ja, und jetzt, ach so, und da ist noch ein weiteres Thema. Jörg Quos, unser Berliner Hauptstadterklärer, hatte ja jetzt 2 Wochen Urlaub, heute auch noch, also diese Folge lang.
Ja.
Und es gibt jetzt 2 Fraktionen. Die einen sagen, ach, das ist so wohltuend, mal eine andere Stimme zu hören und jemand, der auch Ahnung hat.
Verstehe ich total.
Und die anderen sagen, ach, das ist so ein Bruch, da schalte ich immer ab. Das heißt, es gibt 2 Lager da draußen, pro Quos, kontra Quos. Könnt ihr uns mal ein Stimmungsbild mitteilen? Dann weiß Jörg auch, ob er in Zukunft sonntags für euch noch sich Gedanken machen muss.
Der Untergang der Woche.
Ja, Untergang der Woche, für mich irgendwie die Georgien-Wahlen.
Ja,
oder?
In der Tat.
Ganz schön abgefahren, was da abgegangen ist. Also irgendwelche Prügelkommandos, die vor Wahllokalen lauern, irgendwelche Videos, die im Internet kursieren, wo junge Männer irgendwie mit tonnenweise Zetteln bewaffnet diese Wahllokale stürmen und die einfach in so Urnen stopfen und damit einfach, ja, ehrliche Wahlarbeit zunichte machen. Und es ja auch so ein bisschen die Frage war, pro EU, pro Russland, wohin geht's?
Und Georgien ist ja wie die Ukraine auch so ein Staat, wo Putin sagt, gehört eigentlich uns. Und daran kannst du mal sehen, was Öffentlichkeit bzw. keine Öffentlichkeit auch so international ausmacht. Wie viel haben wir uns die letzten Wochen und Monate über Georgien, über die Wahlen, über die Bedeutung hier unterhalten?
Ja, gleichzeitig ging es ja in Moldau auch noch um eine Art EU-Referendum. So.
Und das hat alles natürlich auch was mit Putin gegen den Rest Europas zu tun. Und das ist wirklich ein hartes Stück Selbstkritik auch an mir und meiner Branche. Wir können uns stundenlang über Trump bei McDonald's und wie er die Fritten da in die Schachteln stopft und so unterhalten, aber eine sehr viel relevantere Geschichte, nämlich Georgien, kommt zu kurz. Und das ist ein Appell an uns alle, auch an euch da draußen. Fordert das von euren Sendern, Zeitungen, Podcasts und so weiter. Wenn da alle hingucken, dann kann man nicht so einfach bescheißen. Das ist die alte Geschichte, wo der Scheinwerfer hinleuchtet, da sind nicht so viele Schmutzecken. So, und weil keiner nach Georgien geguckt hat, konnte das da alles so passieren. So, ja, ich, der Untergang der Woche, die Ampel, also Christian Lindner hat mehrfach bei verschiedenen Angelegenheiten wissen lassen, dass er die Wirtschaftspolitik dieser Ampelregierung eigentlich ziemlich komisch findet und wenn es nicht mehr geht, muss man mal gucken und. Ich würde nicht ganz ausschließen, dass wir in den nächsten 2 bis 3 Wochen einen Ampelcrash erleben und dann wird Anfang März neu gewählt. So, und glaubst du, dass das ein guter Move ist für Christian Lindner? Glaubst du, dass er jetzt so als der heldenhafte Beender dieser Nicht-Koalition profitiert?
Ich glaube nicht, dass sich die FDP im bundesweiten Ranking einen deutlichen Vorteil durch ihre Arbeit hier in dieser Ampelkoalition irgendwie erarbeiten konnte oder dass sie sich jetzt auch unter den liberalen Konservativen irgendwie ein neues Lager aufbauen konnten.
Naja, aber die Frage ist ja, wenn sie mit drin geblieben wären bis zum regulären Wahltermin Ende September.
Das wäre ja so ein Loyalitäts-, das wäre ja so ein Golden Retriever Hollywood Dog, weiß
ja,
ich nicht.
Aber was so. Loyalität zu einem Abbruchunternehmen.
So, genau, ne, ich denke einfach, also
wenn er jetzt einen Stoff zieht,
genau, wenn sie sich einfach rausnehmen, dann wird die FDP halt weiterhin ja an ihren 5% da irgendwie rumnagen und rumdümpeln. Und wenn er mit der Ampel zusammen mit Pauken und Trompeten untergeht, dann könnte man da sich vielleicht noch so ein paar Sympathiepunkte sichern.
Tja, wir gucken.
Draußen vor der Tür.
Die israelische Luftwaffe hat den lang erwarteten Angriff auf den Iran geflogen, offenbar in drei Wellen. Ich habe mir das tatsächlich mal bei so einem Militärexperten durchgelesen. Also die erste Welle schaltet so die Luftabwehr aus.
Fast 100 Flugzeuge oder so.
Ja, ja, also ne? Richtig viele, die offenbar auch im iranischen Luftraum waren. Und die Reaktion der Mullahs war ausgesprochen milde im Sinne von, ach, das war ja gar nicht so schlimm und so weiter und so fort. Die Experten sagen, eieiei, die verwundbar des Iran ist ganz schön sichtbar geworden. Mhm. Und ich möchte zurückkommen zu einer These, die wir hier, glaube ich, vor zwei Wochen aufgestellt haben. Kann es sein, dass die Iranis gar nicht so stark sind militärisch, wie man immer dachte? Mhm. Finde ich interessant, der ganz große Krieg, und das ist schon wieder Medienkritik. Aber ich habe so viele Interviews mit irgendwelchen Nahost, Militär, NATO, sonst wie was Experten gelesen und immer wollte der Interviewer, die Interviewerin diese eine Frage beantwortet haben, kommt jetzt der dritte Weltkrieg? Mhm. Kommt, ist das jetzt der Anfang vom großen Krieg? Mhm. Und ich denke mir immer, ey Leute, komm. Schlagzeile hin oder her, aber das ist echt irgendwie so super dramatisierend. Die Tatsache, dass nordkoreanische Soldaten jetzt angeblich für Russland an der ukrainischen Front kämpfen, finde ich schon etwas besorgniserregend. Ja,
zumindest mal in irgendwelchen Grenzregionen eingesetzt sind. Was ich besorgniserregend finde, ist, dass mir in letzter Zeit gehäuft Sachen über Taiwan in meinen Algorithmus oder in meine Feeds, in meine verschiedenen Newsfeeds gespielt werden.
Und
das ist nicht nur eine RBB-Doku über ein taiwanesisches Restaurant hier in Berlin, sondern das war jetzt auch ein Vorschlag für eine Disney-Plus-Serie, die heißt Fresh Off the Boat, wo es um also taiwanesische Migranten in die Vereinigten Staaten von Amerika geht und quasi die Ankommensgeschichte von denen dort.
Also es ist keine Taiwan-kritische...
Nee, absolut nicht. Also es ist
so
immer
normal.
Genau. Und das Spannende ist auch immer, dass ein großer Fokus innerhalb dieser Stücke dann darauf lag, zu sagen, wir fühlen uns als Chinesen, aber wir sind auch sehr bewusst darauf bedacht, zu sagen, wir stammen aus Taiwan und nicht aus China.
Also es war eher pro-Taiwan.
Genau, aber auch gleichzeitig überhaupt nicht China-feindlich. Also es ging nie irgendwie gegen Parteien oder gegen Politiker oder Systeme oder sonst wie. Überhaupt nicht.
Hast du häufiger Taiwan gesagt und dein Handy hat das mitgehört?
Ich weiß es absolut nicht, aber jetzt hatte auch noch blöderweise mein YouTube-Algorithmus mit allen anderen Algorithmen irgendwie während der nächtlichen Schlafphase wahrscheinlich einmal alle Cookies zusammengegessen. Und also wenn der dritte Weltkrieg ausbricht, dann ist das, glaube ich, ein Konflikt, den wir dann auch noch im asiatischen Raum mitkriegen.
Ja, vor allen Dingen ist das ein Konflikt, den wir im Internet rein theoretisch ist es möglich, dass pro-taiwanesische Kräfte, sagen wir jetzt mal ganz im weitesten Sinne, dafür sorgen, dass normale junge Menschen, so wie du, die vielleicht jetzt nicht übermäßig rechts, links oder sonst irgendwie was sind, dass die einfach mal mit ein bisschen Taiwan-Thema...
Ja, das wäre ja Geheimdienstarbeit 101. Also das ist ja absolut klar, die Propagandamaschine dahingehend erstmal in Gang zu setzen. Ich frage mich halt, ne, es ging für die Journalisten, von denen du geredet hattest, um die Frage, ob jetzt der dritte Weltkrieg kommt. Ich glaube, wir müssen von diesem Gedanken wegkommen, dass der dritte Weltkrieg sich so abspielt wie die Kriege davor. Also dass es heißt, wir haben so ganz klar irgendwie zwei Lager, wo wir jetzt auch historisch sagen können, es gibt gut und böse oder so mehr oder weniger. Jetzt mit zumindest fast mal 100 Jahren Abstand noch nicht ganz. Und ich glaube, der dritte Weltkrieg, wenn dann, so wie das irgendwie sich momentan alles anfühlt, ohne da jetzt zu viel schwarz malen zu wollen, das wird einfach wirklich überall auf der Welt stattfinden.
Ich beende das Thema hier an dieser Stelle. Wir überspringen Jörg Quoos, der hätte uns garantiert was zu den Absetzbewegungen der FDP erzählt. Ja, wir schauen.
Da wird die Nachtigall in der Pfanne verrückt.
Der Wels, ne?
Ja.
Nennen wir ihn Orson.
Ja.
Der war nicht schlecht.
Ja.
kommt in einer Heerschar die Elbe runter.
Aha.
Weil kurz hinter der sächsisch-tschechischen Grenze ist eine Stauseemauer marode und die Fische wurden abgefischt und einige wurden in die benachbarten Seen gesetzt, aber die Welse, und das waren ziemlich viele, mehrere hundert, über 2 Meter groß, die wurden in die da noch relativ schmale Elbe geworfen.
Das heißt, die Angler jetzt zwischen Sachsen und Nordseemündung sitzen da Tag und Nacht und wollen jetzt einen 2-Meter-Wels da rausholen. Wälse sind einfach, für was sind die da? Sind einfach nur, um groß und dick zu werden und mit diesen
Fäden am Maul.
Also die hängen ja irgendwie meistens am Grunde der Gewässer rum, so wie ich irgendwie die Schauergeschichten kenne, so von ja, wegen an der krumme Lanke wird der Chihuahua irgendwie von so einem Viech ins Wasser gezogen. aber ich denke mal, das ist mal einmal mehr Müllabfuhr, oder? Also die im Bach-Sinne, im Fluss-Sinne.
Du meinst, dass die einfach alles so wie der Thunfisch...
Alles, was da runterfällt, das wird dann halt einfach unten da platt gemacht.
Was hast du für eine Tiergeschichte?
Ja, bei mir werden in dieser Woche verschiedene Fledermäuse verglichen. Und zwar kann man bis zum 31.10. noch für die, süßeste, hübscheste, wie auch immer geartete Fledermaus abstimmen. Das Ganze wurde ins Leben gerufen vom amerikanischen Bureau of Land Management und soll mit dieser Woche und diesem Fotowettbewerb, wo man die einzelnen Bilder der tatsächlich nur einheimischen und öffentlich lebenden Fledermausarten bewerten kann, darauf aufmerksam machen, welchen ökologischen Nutzen diese Tiere eigentlich haben und die tatsächlich, ja, während wir auch häufig schlafen, sich um ein Ökosystem kümmern, welches ja auch in der Nacht genauso weiter besteht.
Völlig klar.
Während wir unser Bewusstsein einmal kurz ausknipsen, um uns zur Ruhe zu betten. Und da sind jetzt in der ersten Runde zum Beispiel schon die Townsend Langohrfledermaus, Sir Flaps a Lot, und die Horry-Fledermaus namens Horry Potter gegeneinander angetreten.
Horry und Potter ist jetzt schon mein Favorit.
Ja, auf jeden Fall sehr putzige Tierchen, die echt immer ziemlich abgefahrene Nasen haben, mit denen sie ja irgendwie gar nicht so viel riechen, sondern eher so, naja, Sensorik und sowas
auch. Ich glaube, Fledermäuse und Nasenaffen, die sind auch verwandt.
Ja, auf jeden Fall.
Das kannst du dir nicht ausdenken.
Alexandra Toscanelli ist eine Schweizerin, arbeitet bei einer Versicherungsfirma in Basel und hat den Chief LOL Officer gefunden. Und zwar ein Gerät, das misst, wie häufig du lachst.
Aha.
So, und 14 Mal Lachen am Tag ist normal für einen Erwachsenen. Ich weiß nicht, ob das auch für Deutschland gilt, aber sagen wir mal.
Maximal 5.
Wir alle wissen, Lachen ist gesund, also man sollte eigentlich mehr lachen. Ne? Mhm. Also nicht lachen ist das neue Sitzen, ist das neue Rauchen.
Okay.
Und dieses Gerät macht sich bemerkbar, wenn du eine Stunde lang nicht gelacht hast und dann darfst du ein lustiges YouTube-Filmchen anklicken.
Lustig.
Ich gestehe übrigens, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben LOL, Last One Laughing mit Bully Herbig gesehen. Mhm. Das ist so eine WG und die machen die ganze Zeit Quatsch da und wer lacht, fliegt raus.
Ist so wie Big Brother für Comedians.
Und da war halt so Thorsten Sträter, den ich sehr verehre in seiner ganzen Mauligkeit.
War Teddy Teglebrand mit dabei?
Teddy nicht, weil der ist einfach...
Die Folgen, die sind wohl die härtesten mit Abstand.
Also nee, aber hier Olaf Schubert, unser Lieblingspolunderträger, war dabei. Und ich habe mich wirklich gut amüsiert.
Großartig.
Ich habe mich wirklich... Es ist so Panne, das
Schön,
Spiel.
Aber ist kein Free-TV, oder?
Ist das streambar?
Wahrscheinlich nicht, nur streambar.
Das ist Amazon Prime oder sowas.
Ja, wahrscheinlich.
Aber ey, komm, wir haben hier Premium-Goldstandard alles.
Genau, die Berliner Hinterhofstudios enttäuschen nicht, wenn es um Abonnements geht.
So sieht's
und
aus.
Um jemanden, der tatsächlich tonangebend ist bei verschiedenen, vor allem Musikabonnements, da geht es jetzt bei mir in der Rubrik Crazy Shit aus aller Welt, Taylor Swift. Besser gesagt, Anna Wilenska, russische Musikwissenschaftlerin im Bereich Musiktheorie, hat eine ganz spannende Hypothese zu Taylor Swift rausgebracht. Mhm. Und zwar sagt Frau Valeska, naja, Frau Swift ist deshalb so erfolgreich, weil sie den modernen amerikanischen Traum verkörpert.
Aha.
Sie ist das Country-Mädchen mit der Gitarre, die von zu Hause losgezogen ist.
Das Pferdemädchen.
Genau, in der weiten Welt, so mit dem Hut, so, ne, so howdy y'all. So, und kommst in den Saloon und spielst ihm was vor und alle sind verzaubert.
Aha.
So, also das, was quasi Johnny Cash, ne, jetzt mal als Stereotyp für eine Generation von Männern davor bedeutet hat, das stellt jetzt Taylor Swift für eine Generation von Swifties
dar. Sohn, du bist woke. Das ist jedenfalls deine Aufgabe hier in diesem Podcast.
Ja.
Ist das nicht viel zu weiß und viel zu binär?
Also, aber
das ist ein heterosexuelles, weißes, privilegiertes Mädchen.
Ja, aber das meine ich ja. Also es muss ja gar nicht, du musst das ja gar nicht direkt auf Heterosexualität beziehen. Ich glaube eben, dass diese Fahne der Inklusion, die vielleicht aus ihrem Gitarrenkoffer, wenn wir bei diesem Bild des Saloon-travelnden Musikermädchens bleiben, dass ihr die eben total gut steht. Dass ich deshalb, du wolltest am Anfang der Show überhaupt nicht drüber reden, aber ich glaube, ich bin echt sehr gespannt, was jetzt am 5. November, was jetzt echt sich anschickt, so ein neuer Schicksalstag für die Vereinigten Staaten zu werden.
Ja, so wie alle vier Jahre
Schicksalstag.
Wird,
ja.
Komm.
Family Affairs.
Family Affairs. Am Mittwoch kommt zu Besuch Karn Orhorn. Schade, dass du nicht dabei warst, aber einer muss ja arbeiten. Der Garten- und Landschaftsbauer hat noch mit seinem Laubbläser
ein paar Eichhörnchen erschreckt. Ja.
Kann man damit eigentlich Eichhörnchen wegpusten? Also könnte man das?
Also wir haben wenn uns langweilig war, wir hatten einen Kollegen, der hat pro Tag, ich glaube, so 3 Energy Drinks vernichtet. Und wir haben dann immer mit dem Laubbläser die leeren Energy-Dosen versucht, in den Betonmischer zu schießen.
Okay. Aber klingt wie ein anspruchsvolles Tagwerk. Also, Karn Orhorn ist Ausstiegsberater. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, dass ein Kumpel von
Kein
dir,
Bock
dein
mehr.
Bruder, nee, dass der zu, so
von, der Familienpackung raus.
Von Salafisten angeworben wird.
Oh.
Also, so, es geht um diese Radikalisierung. Wir hatten hier vergangene Woche, wurde ein junger Mann festgenommen, der im Verdacht stand, dass er bewaffnet
israelischer Botschaft.
So, der Attentäter von Solingen war einer, der sich auch lange Jahre unauffällig war und sich auf einmal radikalisiert hat. Und Karn Orhorn erzählt das, wie das so funktioniert, was man dagegen machen kann. Und ich habe wahnsinnig viel gelernt. Wirklich tolles Gespräch. Und am Freitag, du weißt es vielleicht noch gar nicht, werden wir am Küchentisch mal wieder Gedichte vorlesen.
Sehr gut.
Weil nämlich unser lieber Freund Olli Wurm in Hamburg mal wieder 13 Gedichte rausgebracht hat.
Cool.
Unter
Darf ich meine Ausgabe mitnehmen?
Heinz Erhardt, den habe ich jetzt schon mal gebucht.
Okay, sehr gut.
So, what have you?
Was ich noch mit habe für die Eigenwerbung, 9.11. in Leipzig, kommt alle vorbei, wird schön, Felsenkeller, Dynamite Ska Festival. Ich glaube, ich sag's zum dritten Mal, aber es wird auch für uns der letzte Auftritt in diesem Jahr. Und danach verabschieden wir uns in unseren miefigen, stickigen, total zugerauchten Probenraum.
Und habt ihr ein Ziel, mit wie vielen neuen Songs ihr aus dem Winterschlaf rauskommen wollt? Oder?
Wir brauchen mindestens 4.
4?
Ja.
Ich habe ja das Gefühl, dass zwischen uns...
Wir haben 10 Skizzen.
10 Skizzen?
Wovon die Hälfte so ausgearbeitet ist, dass eigentlich nur ein Text fehlt.
Nur noch ein Text fehlt.
Ja, das ist immer das Einfachste und das Schwierigste. Und das ist auch eine spannende Frage tatsächlich, glaube ich, für KünstlerInnen und MusikerInnen beziehungsweise Texter, so eine Huhn- und Ei-Frage. Zuerst die Musik oder zuerst der Text?
Oder gleichzeitig.
Ja, das ist auch ein spannender
Man
Prozess.
Denkt immer so, da sitzt jemand am Klavier und klimpert so vor sich hin und notiert gleichzeitig Liebeslyrik.
Ups, fast vergessen.
Fast vergessen. An diesem Wochenende wurde auf Winterzeit umgeschaltet.
Ja, halte ich bis heute. Ja, verstehe ich.
In die gute Richtung. Wir hatten eine Stunde mehr.
Ja.
Was hältst du von der Idee, dass wir jeden Sonntag auf Winterzeit umschalten? Wenn man in den 6 Tagen der Woche von Montag bis Samstag jeweils 10 Minuten wegnimmt und die 10 Minuten haben wir alle. Ja, wir müssen einfach weniger Instagram gucken. Dann hast du in diesen 6 Tagen eine Stunde gesammelt und kannst die dann jeden Sonntag, also Sonntag hätte man immer einen 25-Stunden-Tag.
Finde ich viel geiler.
Oder?
Viel geiler.
Und wenn wir 20 Minuten sammeln würden, jeden Tag hätten wir schon 2 Stunden am Sonntag. Also ich finde die Zeit, also wir sollten mehr so timefluide sein in der Woche.
Ich glaube, mit dieser Zeitumstellung hat man irgendwann mal geguckt, ob wir wirklich alles mitmachen. So
ja.
zweimal im Jahr alle
Uhren, wir auch noch vor der Digitaluhr.
Oh, eine neue Verschwörungstheorie. Ja,
auf jeden Fall.
Die also Zeitumstellung als Nerventest für ein gestresstes wirklich. Volk.
Ja.
So, und jetzt noch, das hätten wir nämlich wirklich fast vergessen, eine wirklich wichtige Sache. Was glaubst du, wie viele Tonnen Nudeln wurden im vergangenen Jahr nach Deutschland importiert? Du kannst wahlweise auch den Gesamtwert sagen.
Ja, den Gesamtwert an Nudeln, die nach Deutschland importiert wurden, das waren so viel wie ungefähr
3 Fußballplätze
genau,
im Saarland.
Ja, die Amerikaner würden sagen, McDonald's voll.
Also es waren 440.000 Tonnen.
Echt? Ich hätte 250 gesagt. Okay.
Nein, das ist schon mal gut. Gesamtwert 642 Millionen Euro.
Großartig. Und
gut, damit du auch noch einen Punkt hier kriegst, was war das Land mit dem meisten Anteil Nudeln?
Okay, Frankreich.
Ja,
nein, Italien vermutlich. Ich möchte zum Ende dieser Sendung noch Werbung für eine neue Partyreihe machen.
Nein.
Lesepartys.
Ah,
mhm.
Es wird klingt ja zusammen wahnsinnig ausgelassen.
Ja, also sorry, du bist jemand, der absolut aber, von lesendem Publikum
profitiert. Ja, aber ich würde es nicht Party nennen.
Ja.
Das ist eher so ein...
Ja, aber jetzt stell dir doch mal vor, irgendwie du triffst dich halt irgendwie mit deinen Buddies und ihr macht euch jeder ein Bier auf und jeder holt seinen Lieblings-Stephen-King-Roman raus.
Und lesen alle die gleiche Stelle vor.
Also genau, durcheinander und einer so ein bisschen schneller als der andere. Nee, aber bei Lesepartys wird sich in Cafés, Bibliotheken auch zum Teil im privaten Rahmen getroffen und dann wird zusammen gelesen, entweder mit Hintergrundmusik oder ohne.
Moment,
und
jeder liest für sich?
Ja, jeder liest für
also
sich.
Also es wird nicht vorgelesen?
Nee, absolut nicht.
Wie früher
nicht.
Beim Salon, das fand ich ja mal interessant.
Man kann sich auch zwischendurch dann unterhalten.
Jemand stellt sein Lieblingsbuch vor und dann wird diskutiert. Das finde ich auch ganz gut.
Aha.
Writers Thursday, mein früherer stellvertretender Chefredakteur bei Max, da war ich Chef und er war mein wunderbarer Stellvertreter Rainer Schmidt, hat es in den letzten 10 Jahren geschafft, eine Reihe hier in Berlin zu etablieren, Writers Thursday, würde mal sagen so 7-8 Mal im Jahr immer donnerstags in so einem sehr schönen salonigen Ambiente und inzwischen wollen alle Verlage da ihre jungen Autoren und Autorinnen unterkriegen.
Cool.
Und Rainer hat das wirklich als Spaßveranstaltung angefangen und jetzt waren sie im Theater des Westens neulich und Stuckrad Barre war da und Westbam und Stefanie Sargnagel. Und Rainer, Hut ab!
So, und bevor wir jetzt hier noch einmal diese Sendung zu Ende bringen, überrumpel ich dich noch mit ein wenig Jugendflachs aus dem Internet und einer neuen Challenge, die gerade das
Ice Bucket?
Genau, alle das jede Website im Sturm erobert. Sie ist ein bisschen eklig, aber dafür auch umso lustiger. Es ist die 4B2C Challenge. Und was könnte sich dahinter verbergen? Natürlich. Es geht um 4 Bier und 2 Zigaretten und es ist ein sogenannter Speedrun. Speedrun ist ein Begriff, den man eigentlich von so Super Mario Spielen her kennt. Da haben es sich Leute zur Aufgabe gemacht, mit einer Stoppuhr daneben möglichst schnell durch dieses Spiel durchzukommen. Und dadurch wurde der Speedrun geboren, weil man sich dann nicht mehr, darüber, dass man es irgendwie geschafft hat, definiert hat, sondern wie schnell man es geschafft hat. Und es gibt verschiedene Kategorien innerhalb dieser Speedruns, zum Beispiel Any Percent, also jegliches Prozent. Das heißt, du musst nur irgendwie zusehen, dass das Spiel zu Ende geht. Dann das Ganze ohne Sterben, das Ganze ohne einen Gegner zu besiegen.
Ah.
Wie auch immer. 4B2C entzieht sich nun dieser Videospiellogik, weil es im ganz normalen Leben stattfindet. Und jetzt hat man vorwiegend junge Männer, die sich hier vor laufender Kamera, und es gibt auch Regeln, die etabliert wurden, denn vor laufender Kamera müssen die 4 großen Biere, also 4,5 Liter, mit mindestens einem Alkoholgehalt von 5%.
Okay.
Während der Aufnahme geöffnet und eingeschenkt werden, auch die Packung Zigaretten muss in dem Video geöffnet und
ach so, damit das nicht irgendwas
Präpariertes sein darf. Ja. Und
darf man die Zigaretten gleichzeitig rauchen?
Ja, man darf sie gleichzeitig rauchen. Man darf erbrechen.
Tolle Regel.
Man darf es aber nicht herbeiführen. Also darfst es nicht so...
Finger in den Hals.
Genau, also darfst du irgendwie nicht versuchen, die Zigarette mit dem Bier runterzuspülen oder so, das zählt nicht.
Und ich frage für einen Freund, gibt es schon eine Bestzeit?
Ja, 1,42.
1,42 für 2 Zigaretten und 4 Bier.
Große Bier.
Das finde ich schon...
Find ich,
Recht, recht sportlich.
Ich
vermute,
auch.
Das war jemand aus dem Wedding, aber
es war, glaube ich, Wisconsin oder so. Aber okay. Ich glaube, Wedding und Wisconsin, die sind auch, also im Geiste auf jeden Fall.
Wisconsin ist nach Wedding benannt und heißt auf Englisch heißt Wedding Wisconsin.
Denke ich auch.
So, ja, richtig.
Also ihr wisst, um den Montag richtig einzuläuten.
Ja.
Und was erstmal mit euren Kollegen.
Worauf ich mich extrem freue, und vielleicht schaffen wir da auch noch ein Gespräch für ein Thema, das du mir ins Ohr gesetzt hast, worauf ich mich extrem freue, wir gehen an diesem Montag kegeln.
Ja.
Du wirst jetzt nicht so wahnsinnig lange machen, weil du am nächsten Morgen raus musst. Du wirst dich jetzt auch nicht mit viel
ich Bier auch um 18 Uhr. Ich habe um 18 Uhr auch noch einen kleinen Call, aber das kriegen wir alles hin.
Ja. Also Christoph macht auch noch mit und dann sind wir sechs und dann können wir in drei Teams spielen. Und Shoutout an Jochen, der uns diesen Kegelabend eingebrockt hat.
Ja, großartig.
Das Gespräch mit dir, das muss ich auch noch mal ganz kurz verraten. Ich fand das toll. Am Samstag klingelte es hier und Professor Bernd Pörksen stand vor der Tür.
Jo.
Der Medienpsychologe, Soziologe, ganz kluger Kopf. Wir hatten uns vor einem Jahr mal verabredet und der hat einfach ein gutes inneres Management. Ein
Kalender seitdem nicht weggelegt.
Hat gesagt, wenn ich in Berlin bin, melde ich mich. Einzige Bedingung, ordentlich Kuchen auf dem Tisch.
Ja.
Und ich habe bei Butter Lindner richtig zugeschlagen. Ich sag dir, du,
ich habe gestern auch richtig zugeschlagen.
Die Glüte. Und es war toll, dich und Pörksen über Heinz von Förster, einer der Begründer der kybernetischen Theorie, reden zu hören. Und du hast dann noch so ein Uraltbuch mitgebracht, irgendwie Kartoffeldruck aus dem
Unikeller. Ja,
super. Also das Gespräch, was mir im Kopf geblieben ist, du hast gesagt, ihr neigt im Herbst dazu, so mit den alten Atzen euch wieder vor den Computer zu setzen und Computerspiele zu spielen.
Ja.
Und das Spiel, was ihr jahrelang mit größter Begeisterung gespielt habt, ist jetzt ein bisschen fade geworden, weil du den Eindruck hast, das ist komplett von KI und also alles Verhalten ist vorausberechnet, es gibt keine Überraschungen mehr, es ist alles so auf möglichst viel Umsatz und Zeit und so optimiert.
Ja, voll.
Und du durchblickst es.
Ja.
Also der Spieltrieb ist nicht mehr so stark, dass er das überlagert, sondern das Nervige. So. Und ich habe das Gefühl, in dieser Geschichte ist was drin. Computerspiel ist ja immer so, ja, am Anfang einer Entwicklung. Das ist ja immer so eine avantgardistische Geschichte. Und dieses komplett durchoptimierte, wenn ich mir das für Medien, für Social Media, für irgendwas vorstelle, das bedeutet irgendwann, dass die künstlichen Intelligenzen so perfekt sind, dass sie uns nur noch Langeweile präsentieren.
Ja, voll.
Weil einfach das Überraschende. Ich habe das Gefühl, da ist
geil.
Aber an diesem Erlebten von dir, da schlummert ganz viel Zukunftsthema.
Ja, es ist auch ganz spannend, glaube ich, zu sehen. Also bin ich auf jeden Fall mit dabei bei der Folge. Für mich wären vor allem die Parallelen in der Ablöse der, sagen wir mal, Firmenleitungsetage innerhalb dieses Videospielkonzerns ganz, ganz spannend, das zu sehen. Weil es wurde sich immer so wieder übernommen.
Ja.
Und jetzt zum Anfang dieses Jahres gab es wieder irgendwie eine Übernahme.
Ach so, okay.
Und also da führe ich auf jeden Fall auch eine ganze Menge Sachen zusammen. Aber sind das auch alles Themen für eben diese Folge?
Sehr schön.
Cool.
Dann wünschen wir euch eine möglichst gelungene Woche und verbleiben mit einem
Outro.
Was
wir gerade noch suchen hier auf der...
Mann, ey, Schumacher. Leiste.
Es gibt auch viele bunte Knöpfe, muss man sagen.
Ja, nerv nicht.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.